Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lieblingsgegner, eurem Brettspiel-Podcast. Und ich sitze wieder gegenüber vom Simon.
Und ich sitze wie immer gegenüber von der Simone. Es ist immer noch total heiß. Wir haben immer noch den gleichen Aufnahmetag wie in der letzten Folge.
Genau, wir haben ja nur 5 Minuten Pause gemacht.
Ja, aber zumindest einmal kurz durchgelüftet. Und wir sind zurück mit vielen tollen Titeln aus dem asiatischen Raum von dem Tokyo Game Market getestet und gespielt ausführlich am Community-Wochenende von den Couple of Dice und teilweise auch schon vorher im Brettspieltreff. Es werden hier Titel heute auch ein bisschen übersprungen, wo wir sagen, nee, den müssen wir noch ein paar Mal auf den Tisch bringen, haben wir noch nicht häufig genug gespielt. Es werden aber auch Titel gleich hier genannt werden, die wir jetzt endlich mal wieder auf den Tisch gebracht haben, die wir hier schon vielleicht auch mal drüber berichtet haben. Aber den ersten Titel, den wir heute besprechen wollen, das ist ein, ja, ich würde schon sagen, kleiner Geheimtipp, bei dem ihr vielleicht auf der Messe dann zuschlagen solltet. Denn es geht um Finger Pirates, das ist bei Playty Games erschienen und ist von Mashiu. Und der ist zum Beispiel bekannt geworden oder ist bekannt über ganz viele verschiedene Titel, teilweise Le Chocolat oder Fairy bei Allplay Games erschienen oder auch Oink-Titel wie Quickity Pickity, aber immer noch im Regal tatsächlich, ein lustiges Spiel, geht aber in eine komplett andere Richtung, oder Rafter 5. Genau, das ist ein Spiel, was bei Playty Games erschienen ist, ich würde sagen mit einem Beat und Social Deduction ist es nicht, aber es ist so ein, ja, einen interessanten Beat-Mechanismus, so würde ich es beschreiben.
Ja.
Für 4 bis 5 Personen ist es angegeben. 15 bis 20 Minuten Spieldauer und ab 14 Jahren, wobei das ab 14 Jahren verstehe ich nicht so ganz, das wird man sicherlich auch schon mit 8 Jahren spielen können,
ganz
also locker.
Bestimmt.
Da ist vielleicht irgendwas schiefgelaufen bei Board Game Geek. Es ist ein Spiel, wie gesagt, bei Playty Games erschienen und ist jetzt frisch vom Tokyo Game Market. Und da schon mal der Hinweis, diese Spiele sind immer ganz gut zu bekommen, entweder in dem eBay-Shop von Playty, dann kann man es auch jetzt schon kaufen, oder ihr wartet vielleicht zur Spielemesse, gibt es ja immer einen Riesenstand bei Playty. Es ist ein ganz kleines Spiel in einer kleinen Box und die haben uns das netterweise vorher zugeschickt und wir haben es dann an mehreren Tagen tatsächlich jetzt schon gespielt. Und es hat uns begeistert, Simone. Worum geht es denn?
Ja, wir spielen Piraten und wir teilen uns quasi unsere Schätze auf. Und wir haben in der Mitte immer ein paar Piratenschiffe ausliegen, ein paar Schiffe liegen mit verschiedenen Schätzen darauf.
Einer weniger als Spieler.
Einer weniger als Spieler, das ist schon mal ein großes Problem. Und auf dem Nachziehstapel ist eine Zahl abgebildet, ein Limit. Und wir versuchen uns diese Schätze aufzuteilen, indem wir auf 3 unsere Finger ausstrecken. Und zwar können wir 1 bis 5 Finger zeigen, jeder. Dann gucken wir nach der Summe der Finger und die muss im Idealfall unter dem Limit liegen. Wenn das erfüllt ist, dann darf die Person sich als erstes ein Schiff aus der Mitte auswählen, die meisten Finger gezeigt hat. Wenn mehrere die gleiche Anzahl Finger zeigen, dann darf die Person zuerst auswählen, die auf dem Schiff vor sich ausliegend die höhere Zahl abgebildet hat. Da hat man von Anfang an 1. Das neue Schiff wird immer drüber gelegt, das heißt, das ändert sich immer wieder. Wenn das Limit aber überschritten ist, was auch gut und gerne mal passiert, wenn alle so ein bisschen zu gierig sind.
Das ist ja dieses Pushen, ne? Ich will natürlich mehr bieten als die anderen, aber wenn das alle denken, dann geht man halt schnell über das Limit drüber.
Genau. Dann sind die Personen oder die Person, die meisten Finger gezeigt hat, die werden ganz ans Ende gesetzt.
Und gehen meistens leer aus. Dann.
Genau. Und die Person, die zweitmeisten Finger gezeigt hat, fängt an auszuwählen. Es geht auch so in absteigender Reihenfolge eben weiter. Die letzte Person geht immer leer aus. So. Und was ist jetzt auf diesen Schiffen drauf? Wir haben einmal Geldsäcke, die zählen einfach die Punkte, die abgebildet sind. Wir haben Fackeln, Schlüssel und Karten. Da zählen wir ganz am Ende des Spiels von welchem dieser drei Symbole wir die wenigsten haben. Und das bekommen wir mal 5 an Punkten. Und dann gibt es noch was ganz Fieses, nämlich die Geister.
Die sind toll.
Die Geister sind toll, könnte man so sehen.
Zumindest wenn man sie nicht bekommt, sind die
zumindest
toll.
Zumindest wenn man sie nicht bekommt. Denn die Person, die am Ende des Spiels die meisten Geister hat, die geht komplett leer aus.
Die kriegt auf jeden Fall...
kriegt 0 Punkte. Gar nichts. Ja. Ist komplett raus aus der Wertung. Es gibt auch so kleine Fläschchen, mit denen kann man die Geister einfangen. Damit kann man die quasi wieder reduzieren. Deswegen sind die Schiffe, auf denen die Fläschchen abgebildet sind, die sind immer recht beliebt. Die mit den Geistern eher nicht so. Deswegen möchte ich eigentlich auch immer als erstes dran sein mit dem Auswählen, damit ich mir ein Schiff einsammeln kann, das keinen Geist abgebildet hat. Geht manchmal ein bisschen schief.
Ja.
Und man ist dann doch die dritte Person, kriegt nur noch den Scheiß, der da übrig ist. Und das große Problem ist, ich lege diese Schiffe ja immer übereinander. Und man versucht natürlich, sich zu merken, wie viele Geister habe ich denn gerade. Aber irgendwann, weiß ich nicht, verschwindet diese Zahl plötzlich im Nirgendwo. Und man weiß gar nicht mehr so genau, warte, bin ich jetzt eigentlich ganz gut oder bin ich schlecht?
Ich würde sagen, das Memory-Element in dem Spiel ist schon eher gering. Man kriegt so ein ungefähres Gefühl, wer hat denn jetzt welche Geister gerade noch nehmen müssen.
Ja.
Ich finde, das Spiel hat an den richtigen Stellen die richtigen Regeln. Das ist wieder so ein Beispiel von einem völlig runden Spielerlebnis. Weil in so einem Spiel ist es unfassbar wichtig, dass klar ist, worauf ich biete. Und auch klar ist, wann ich etwas möchte und wann ich vielleicht etwas nicht möchte und ich dann zu einem Punkt, wo ich eigentlich nichts möchte, plötzlich dann doch etwas bekomme. Das macht nachher den Spielreiz und auch die Entscheidungen, die wir treffen, eben wie viel wir bieten, macht das nachher aus. Ich will ja auch nur die Person sein, die nicht die meisten Geister hat. Das heißt, wenn ich weiß, Simone hat schon richtig viele Geister, dann gönne ich mir mal jetzt so ein richtig krasses Schiff. Da sind nämlich auch mehr Symbole drauf.
Das Problem ist ja dann nur, wenn ich dann plötzlich ein paar Flaschen bekomme.
Ja, und die Dynamik finde ich total schön am Tisch, weil dieser Beat-Mechanismus geht super zackig und schnell. Wir machen einfach Yo-Ho-Ho, einmal in die Mitte zeigen, wie viel Finger, und dann ist das Ding durch. Ja, dann wählt sich jeder was aus. Ein Spiel dauert, würde ich sagen, 10 bis 15 Minuten.
Ja.
Spielen
ja
diesen Stapel durch und... ich finde diese Aufmachung, dieses, dass wir aktiv etwas mit den Händen zeigen, ist irgendwie auch noch ein cooles Element.
Ja, ist ganz lustig.
Und ich finde, dass beim Bieten, finde ich das auch taktisch tatsächlich ganz spannend, weil manchmal denke ich mir, entweder will ich das haben oder gar nichts zum Beispiel. Ich will auf gar keinen Fall Platz 2 oder 3 sein.
Und dann klappt es meistens nicht. Oder,
ja doch, du musst halt absurd hochbieten.
Genau,
dann.
Und dann ist das Problem, dann sitze ich am Tisch und denke mir, ich will gar nichts haben, ich darf aber nicht 0 bieten, sondern biete dann meine 1 und dann ist man über dem Limit drüber und dann bin ich plötzlich die dritte Person, die sich was aussucht. Und das ist ganz scheiße, wenn du eigentlich gar nichts willst.
Ja.
Oder als allererstes aussuchen willst und dann bist du aber die dritte Person.
Und das ist die tolle Dynamik am Tisch, dass du merkst, bei manchen weißt du, okay, da werden jetzt alle wirklich viel bieten, weil die wollen das alle haben. Dann willst du ungefähr die zweite Person sein, die oder am zweithöchsten bieten. Mhm. Und in manchen Bietrunden willst du einfach absurd bieten, dass du auf gar keinen Fall was bekommen kannst. Das wollen die anderen aber auch. Und dann ist es plötzlich total wild. Dann hast du ein Limit von 14 und es sind nur 6 geboten oder so.
Ja.
Oder du hast mal ein Limit von 15 und wir sind bei, weiß ich nicht, bei 20 gefühlt so. Also es ist total lustig, wie unterschiedlich das ist. Und es hat in allen Runden, die wir da gespielt haben, wir haben ja wirklich einige Partien davon gespielt, hat es wirklich sehr gut funktioniert, auch mit den verschiedenen Leuten. Es ist so ein schöner Absacker am Ende, wenn man nochmal so ein bisschen was Aktives, was Interaktives haben will, wo man auch gucken muss, was machen die anderen jetzt eigentlich, wer hat wie viel Geister. Ich finde, das ist ein total schönes, rundes Spiel und wir haben ja einige Playtee-Titel jetzt zugeschickt bekommen. Bisher ist das auf jeden Fall das, was mir mit Abstand am besten gefallen hat. Die anderen werden wir dann zu einer anderen Zeit nochmal drüber sprechen, wenn wir es noch ein paar Mal häufiger gespielt haben. Das Spiel hat so eine Eigendynamik entwickelt in meinem Kopf, dass ich gedacht habe, nee, wir wollen das jetzt schon nochmal spielen. Nee, wir machen jetzt nochmal eine Runde. Ich möchte nicht die Person sein, die nachher die meisten Geister hat. Das ist jetzt schlecht für mich ausgegangen. Ich will jetzt eine Revanche.
Ja, ich finde es auch, es ist total witzig. Es ist auch total entspannt. Es ist halt auch wieder so ein Spiel. Also, du bist halt manchmal der Gelackmeierte, aber es ist nicht schlimm, es ist trotzdem lustig. Ne? Weil
absolut.
Es halt so schnell geht, es steckt nicht viel dahinter. Im positiven Sinne. Ja. Ne? Weil sonst, manchmal ärgert man sich ja bei Spielen, wenn du dann 3 Stunden gespielt hast und dann verlierst du wegen was Blödem. Aber hier ist es ja nicht so. Und das macht's halt entspannt und lustig.
Und da muss ich auch einfach sagen, dass sich Beat-Spiele für mich auch zu einem meiner liebsten Genres entwickeln. Warum ist das denn so? Weil wir immer gucken müssen, was machen die anderen. Also es ist eigentlich immer hochinteraktiv. So, in dem Fall bieten wir nicht nacheinander, sondern alle gleichzeitig. Es macht noch mehr Chaos, aber ich muss die anderen so ein bisschen lesen.
Ja.
Du bist immer involviert, was machen die anderen jetzt am Tisch? Und meistens sind die Regeln auch relativ klar. Du brauchst einfach ein Gefühl dafür, was du bietest. Und diese Entscheidung ist aber manchmal wirklich so tough und so schwer, dass du selbst bei einem Spiel, was eigentlich recht simpel ist, dann schon überlegst, ah, was soll ich denn jetzt machen? Und das gibt einem jedes Mal ein Gefühl von, ich habe auch Einfluss darauf. Und das finde ich toll. Also es ist so das Gegenteil von das Spiel spielt mich häufig, sondern es ist ein, ich entscheide mich jetzt aktiv dafür, diese Zahl zu bieten, zu zeigen, wie auch immer. Und ich werde häufig sofort dafür bestraft für meine Fehler. Und das ist bei diesem Spiel dann auch ein bisschen so. Man muss Frustrationstoleranz mitbringen. Du weißt genau, oh Mist, hätte ich doch die andere Zahl jetzt mal geboten. Das finde ich bei diesem Genre einfach richtig cool. Also gibt ja nachher auch noch einen Titel, der mir dann besser gefallen hat als dir, aber ich finde Finger Pirates ist auf jeden Fall ein krasser Win. Guckt euch das gerne bei der Messe an, da werdet ihr es wahrscheinlich für 10, 15 Euro bekommen. Hier habt ihr es schon mal zuerst gehört, das werde ich definitiv empfehlen. Vor allen Dingen, weil ich auch ähnliche Spiele wie dieses ja auch in der Sammlung habe. Ne? Mir fällt da direkt Bone to Pick ein. Was ja ein Spiel ist, was mir vor ein paar Jahren gezeigt wurde.
Ja, und auch dieses Bäckereispiel, wie hieß es nochmal?
Ja, stimmt. Und auch Loaf, was Loaf, wir genau. Nicht häufig genug gespielt haben, um darüber ausführlich
aber
zu sprechen.
Aber da ging es ja auch darum, dass wir quasi über ein Limit nicht drüber wollen. Und
genau, und
es
dieses
hat so
Push
paar,
to the Limit.
Punkte, die so ein bisschen verknüpft werden aus anderen Spielen, aber es funktioniert sehr, sehr gut hier.
Genau, also bei Bone to Pick, deshalb komme ich darauf, das hat die ähnliche Mechanik, dass wir eben Handkarten bieten mit verschiedenen Werten. Also es ist deutlich komplexer. Wir müssen ein bisschen mit den Handkarten haushalten. Ich finde das nach wie vor ein tolles Spiel. Aber es ist halt sowohl von der Erklärung als auch von dem, wie viel behalte ich auch nach einem Jahr, nachdem ich es nicht mehr gespielt habe, als auch im Spiel deutlich mehr Verwaltungsaufwand. Deutlich mehr, ich sag mal, Tiefe, die das Spiel vielleicht dann gar nicht so braucht wie jetzt bei Finger Pirates.
Ja.
Es ist nicht so glatt geschliffen, nicht so komplett eingedampft. Und ich habe das Gefühl, Finger Pirates macht das. Bei Bone to Pick bieten wir ja dann auch so, dass wir auch neue Karten in unser Deck bekommen. Dann wird es auch asymmetrischer. Ist ein tolles Spiel.
Ich kann mich auch schon wirklich an sehr wenig nur noch erinnern.
Ja, wir müssen da ja so gemeinschaftlich gegen diese Horden von Zombies gewinnen und auch da einen Zielwert erreichen. Aber ich muss sagen, da fehlt das Tempo von Finger Pirates. Ich mag das Spiel sehr gerne und in der richtigen Runde macht das auch richtig, richtig Bock. Vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen Trash-talkt und quasi eine Karte verdeckt hinspielt und sagt, boah, ich bin da jetzt richtig hoch reingegangen. Ne? Das ja, macht's stimmt. Ja hier jetzt komplett anders. Hier ist es wirklich auf Tempo. Schnell, Viertelstunde gespielt. Du brauchst ein Spiel Finger Pirates. Und von daher, ich bin komplett begeistert. Ich bin sehr davon überzeugt und finde es nur schade, dass die Boote nicht sleevebar sind, weil es halt Boote sind.
Ja, genau, die haben so, sind so abgerundet und haben so Spitzen.
Ja.
Die sind ganz, ganz unförmig.
Aber ist auch nicht nötig. Ich find's auch vollkommen in Ordnung so. Kleine Schachtel, tolles
Spiel.
Hat uns beiden, glaube ich, gut gefallen, ne?
Ja.
Sehr gut. Ja, das war tatsächlich das Spiel Finger Pirates, was bei Playty Games erschienen ist. Und jetzt machen wir weiter mit einem Spiel, was wir tatsächlich schon, das davor kommt noch Too Sloth to Win.
Genau, da können wir aber noch nicht so viel zu sagen, denn wir haben es nur einmal gespielt und
zweimal haben wir es gespielt.
Genau, aber wir sind da noch ein bisschen unschlüssig. Ich glaube, mir hat es besser gefallen als dir.
Genau, deshalb warten
auch,
wir noch.
Es ist auch so ein vielleicht ganz kurz nur, es ist so ein Ladder-Climbing-Spiel und wir spielen ein Wettrennen als Faultiere, aber wir wollen eigentlich nicht der Erste sein, der ins Ziel kommt, sondern der Zweite, denn wir wurden bestochen und kriegen dann Geld, wenn wir erst als Zweiter ins Ziel kommen. Das heißt, der Erste, der kriegt eine wertlose Trophäe, der Zweitplatzierte kriegt das Geld.
Genau.
Und ja, versuchen so ein bisschen halt dann ne, zu gucken, wann wir ins Ziel kommen. Es gibt noch so ein paar Doping-Skandale in dem Spiel. Da darf man aber nicht mit erwischt werden, quasi, wenn der Erste ins Ziel gekommen ist. Ich fand's lustig. Ich finde, das Spiel hatte eine ganz, ganz lustige, seltsame Dynamik.
Ja, das
hat es
definitiv.
Für so ein Leather-Climbing-Spiel. Ganz, ganz komisch.
Ja, ich muss definitiv erstmal noch überprüfen, wie viel kann ich dafür tun, zu gewinnen. Das ist so mein Hauptkritikpunkt bisher. Aber da werden wir uns dann nochmal mit beschäftigen, wenn ich es nochmal vielleicht auch in einer anderen Runde jetzt testen konnte. Ich fand es auf jeden Fall ungewöhnlich und auch irgendwie cool. War aber zwischendurch ein bisschen, hatte ich das Gefühl, das läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Es ist so ein bisschen unbefriedigend, weil ich nicht genug Einfluss drauf nehmen kann. Das werden wir aber überprüfen. Aber da wir ja hier über alle Spiele kurz mal sprechen, die wir gespielt haben an dem Wochenende, sei das auch schon mal erwähnt. Davon werdet ihr hier aber definitiv nochmal was hören, eben auch weil Playtigames uns das auch netterweise zugeschickt hat. Genau. Ja, dann reden wir aber über ein Spiel, auch nur ganz kurz, denn Nana Toridori ist ein Spiel, was wir ja, glaube ich, beide schon ausführlich hier im Podcast erwähnt hatten. Hört gerne
weiterhin
in die Folge rein.
Super.
Hat ist wieder sehr gut angekommen tatsächlich. War ein weiteres Leather-Climbing-Spiel, was wir hintereinander weggespielt haben. Vielen Dank an die Spielgruppe, mit der wir das gespielt haben. Ja, und danach haben wir tatsächlich, da war es schon recht spät, haben wir gedacht, komm, jetzt haben wir alle oder fast alle Leather-Climbing-Spiele, die ich mitgebracht habe, durch. Dann nehmen wir doch In Order to Chance und spielen das. Und das haben wir tatsächlich auch an einem anderen Tag nochmal gespielt. Und von daher sei hier gesagt, es ist ein Ersteindruck, der auch nochmal vielleicht gefestigt wird oder eben auch nicht. Aber es ist ein Spiel von Yasuke Matsumoto. Wie gesagt, zwei Partien haben wir bisher davon nur gespielt. Ich würde trotzdem sagen, dass wir dazu einiges sagen können. Deshalb tun wir das auch jetzt im Gegensatz zu Sloth to Win. Meine Güte. Genau, und Yasuke Matsumoto ist ein Name, den ich immer auf dem Schirm habe. Denn der hat für mich eins der besten, wenn nicht sogar das beste Stichspiel überhaupt designt, nämlich Nokosu Dice, was ja auch uns in die Welt der asiatischen Stichspiele entführt hat und uns nicht mehr losgelassen hat. Und er hat dieses Jahr tatsächlich In Order to Chance als Beatspiel gemacht und 10-12 Hard, über das wir dann auch demnächst nochmal sprechen werden. Das haben wir nämlich auch schon gespielt. Genau, und worum geht es in Order to Chance? Es ist ein Beatspiel für 4 bis 5 Personen mit ungefähr 45 bis 60 Minuten Spieldauer angegeben, ab 10 Jahren, und hat im Kern eigentlich einen sehr, sehr ähnlichen Beat-Mechanismus zu High Society, was wir ja hier auch schon sehr hoch gelobt haben, was von Rainer Knizia ist. Denn wir bieten auf eine Auslage an Karten, je nachdem wie viele mitspielen, verändert sich die auch von der Anzahl, und zwar mit Handkarten, die wir auf der Hand haben, als Wert. Wenn wir die Wette bzw. die Beatrunde aber gewinnen, müssen wir die abwerfen. Das heißt, je länger etwas geht, desto weniger Möglichkeiten haben wir zu bieten. Und je nachdem, wie klein auch die Abstände sind, desto höher müssen wir auch unser Gebot anpassen.
Genau, uns fehlen dann nämlich passende Zahlen, um vielleicht nur eins drüber zu gehen über das, was schon liegt. Aber der besondere Clou bei dem Spiel ist, dass nicht nur derjenige die Beatrunde gewinnt, der die höchste Zahl abgegeben hat, sondern es wird anschließend noch nach den beiden Nachbarn dieser Person geguckt. Und unter diesen beiden Nachbarn wird nochmal entschieden, wer davon das höchste Gebot abgegeben hat. Das ist dann der zweite Platz. Und das ist ganz, 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 ganz wild. Denn in der Beatrunde entwickelt sich das dann so, dass ich quasi immer, wenn ich dran bin, muss ich immer höher spielen als die Leute, die nicht neben mir sitzen.
Mhm.
Ich darf aber niedriger spielen als mein linker oder rechter Nachbar. Und das ist eine ganz, ganz seltsame Dynamik, denn dadurch ergibt sich dann irgendwann, dass ich vielleicht einfach sagen kann, okay, ich weiß ganz sicher, dass mein Nachbar das höchste Gebot hat, der andere ist vielleicht schon raus. Das heißt, ich weiß, ich wäre auf jeden Fall Zweitplatzierter. Oder ich wäre im Idealfall Zweitplatzierter, ist fein für mich. Ich setze schon mal aus und biete gar nicht weiter rein. Finde ich eine ganz interessante Dynamik.
Super cool, ja.
Und Es ist dann so, dass wir haben ja so eine Kartenauslage dort liegen. Die Karten, die wir gewinnen, die puzzeln wir ja vor uns in der Auslage rein. Wir versuchen da so ein bisschen Punkte zu sammeln über angrenzende Farben, über angrenzende Symbole, über Sterne, die direkt Punkte geben. Und der Gewinner der Beatrunde, der sucht aus, ob er oder sein Nachbar, der eben zweitplatziert ist, diese Karten aufteilt. Und da haben wir ja wieder den Mechanismus, den du auch magst.
Ich liebe I cut you choose.
Das heißt,
sind auch zwischen,
Person,
entweder sind es 7 Karten oder 9 Karten. Also es ist immer so, dass es auf jeden Fall nicht 50-50 aufgeteilt werden kann.
Ja, die eine Person wählt auf jeden Fall aus, wie diese Karten, die da liegen, aufgeteilt werden. Die andere Person darf sich dann eins der Sets aussuchen. Dann puzzelt man das vor sich ein und dann geht's auch schon weiter. Es gibt noch die Besonderheit, in dem Kartenstapel ist nach der Hälfte sind negative Karten eingemischt. Die werden immer gesammelt, wenn die aufgedeckt werden. Sobald 3 davon offen ausliegen, gibt es eine Sonderbietrunde. Mhm. Und da ist das so, dass man darauf bietet, diese Karten nicht zu bekommen. Das heißt, dass im Endeffekt am Ende der Spieler, der das niedrigste Gebot abgegeben hat, der also quasi als erstes raus ist aus der ganzen Sache, der ist der Verlierer. Dann wird auch dort wieder bei den Nachbarn geguckt, wer der zweite Verlierer ist. Alle, die keine negativen Karten bekommen, die müssen ihre gebotenen Karten abgeben. Und die beiden, die bestraft werden, die kriegen wieder ihre Zahlenkarten zurück und bekommen eben diese negativen Karten. Und die sorgen dafür, dass man bestimmte Sachen aus seiner eigenen Auslage abwerfen muss. Zum Beispiel wenn man sie hat. Zum Beispiel muss ich 3 blaue Karten abwerfen. Wenn ich die nicht habe, dann muss ich für jede Karte, die mir fehlt, mir schon mal 3 Minuspunkte eintragen. Und das Spiel geht so lange, bis 9 von diesen negativen Karten verteilt wurden.
Was viel ist, ja.
Was viel ist, dann ist aber auch sofort vorbei. Dann wird geguckt, wie die Punkte verteilt werden. Und als erstes wird geguckt, wer noch die meisten, also die höchste Summe an Beatkarten oder an Beatwerten auf seiner Hand hat. Der kriegt ein paar Bonuspunkte. Wer die niedrigste Summe hat, der hat ein Problem.
Der kriegt nämlich noch die 10.
Kriegt nämlich noch die 10. Strafkarte, ja. Und schießt sich da seine Auslage komplett kaputt. Und dann wird die Auslage gewertet. Wer am Ende die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Kombi aus diesem Beat-Mechanismus, den man eben schon aus High Society kennt. Noch so ein I cut you choose und ja, fast schon so ein Plättchen-Legespiel draus zu machen. Eher ja, so ein Kärtchen-Legespiel. Es ist nur die Frage, ist das eine gute Kombination oder eine schlechte Kombination? Und da sind wir uns nicht so ganz einig, würde ich sagen.
Ich finde es tatsächlich ein mega gutes Spiel. Vor allen Dingen, weil es diesen Mechanismus von High Society nimmt, weil High Society ist ja auch so, manchmal will man Sachen nicht haben und bietet darauf, es nicht zu bekommen. Aber ist es komplett abgespaced. Dieses Partnerkonzept, ich möchte eigentlich nur der bessere Partner sein, weil im Normalfall ist es immer besser, nicht die Person zu sein, die am meisten geboten hat, sondern die Person, die neben der Person sitzt, die am meisten geboten hat und dann mehr als der andere, der neben der Person sitzt, geboten zu haben. Und das ist so ein cooler Mechanismus, der das Spiel teilweise schon auf den Kopf stellt und der es aber auch so unberechenbar in der ersten Runde macht. Also bei High Society würde ich sagen, ist auch so, dass man mehr Runden spielen muss, um ein Gefühl fürs Spiel zu bekommen. Hier ist es noch mehr so, weil man am Anfang gar nicht abschätzen kann, wie viele Beatrunden wird es geben. Man weiß es ja auch nicht. Es ist ja auch dynamisch, das Spielende. Man weiß nicht, wie viel soll ich eigentlich jetzt für die Karten bieten. Auch das können wir nicht wissen, weil das ist total runden- und gruppenabhängig schon wieder. Auch das ist was Tolles bei Beat-Spielen, was mir so gut gefällt. Und dann nimmt man eben diesen I-Cut-You-Choose-Mechanismus noch rein, der das Balancing einfach als Spielmechanik nimmt. Also es ist einfach nur eine Balancing-Entscheidung, diesen Mechanismus reinzutun. Es wird nicht zufällig aufgeteilt. Du weißt am Anfang, auf was du bietest. Und du weißt, wenn die Person neben dir mit dir zusammen das gewinnt, dann weißt du genau, wie du aufteilen musst. Du weißt, was die Person sammelt, du weißt, was du sammelst. Und dann wird die Person natürlich das genau fair aufteilen, dass es für beide am besten ist.
Genau,
und
dann geht da so ein kleines Agreement ein irgendwie. Genau, so, du kriegst das, ich krieg das, sind wir beide fein mit. Vielleicht für dich noch einen Ticken mehr, damit du es auch wirklich nimmst und dann...
Ja, und das finde ich so schön, weil im Gegensatz zu anderen I Cut You Choose Spielen, wo man sagt, man teilt es so fair auf, dass es beides gleichwertig ist, ist beides definitiv nicht gleichwertig, aber man weiß, wir spielen hier gerade zusammen. Wir haben gerade beide das Gebot bekommen. Wir wollen jetzt beide das Beste für uns raushaben. Und es bringt auch nichts, dann den anderen Stapel zu nehmen, nur um es dem anderen kaputt zu machen, weil alle anderen am Tisch haben noch das Geld behalten und haben die Möglichkeit, dadurch jetzt noch mehr Punkte zu machen, weil ich ihm jetzt da was gehatedraftet hat. Also das passierte in unseren Runden überhaupt nicht, sondern es ist wirklich so ein schönes, okay, dann gucke ich mal, dass ich das für uns beide jetzt gut aufteile. Klar nimmt man vielleicht mal eine Karte in den anderen Stapel, wenn man sagt, dann ist es aber zu stark für dich oder so, aber das ist im Endeffekt ein sehr positives Gefühl, dieser I Cut You Choose Mechanismus in dieser Konstellation. Das finde ich tatsächlich sehr cool.
Ich muss halt sagen, gerade der Vergleich zu High Society drängt sich ja extrem auf, einfach weil das Bieten so ähnlich funktioniert, bis auf die Sache mit dem Tischnachbarn, der auch profitieren kann.
Ja, und das ist ein entscheidendes Element.
Es ist halt dann bei High Society, finde ich, ist es halt besser, weil es weniger komplex ist. Und ich finde, dass, wie heißt es denn nochmal, in Order to Chance, ich kann mir den Namen nicht merken, weil irgendwie, finde ich, ist der...
Ist auch sehr komisch
gewählt. Ist der sehr seltsam gewählt. Finde ich, ist es halt für mich ein bisschen zu verkompliziert und so ein bisschen unnötig komplex gemacht, weil es ist verwirrend, es ist beim Erklären verwirrend, die Geschichte mit dem Nachbarn. Man ist immer wieder, dass man denkt, warte, Moment, lohnt sich das gerade oder nicht? Und dann noch dieses Puzzeln dazu und dann noch zu beachten, dass du es ja eventuell verlieren könntest. Dann musst du noch überlegen, Moment, vielleicht ist es aber gut, wenn ich dann in den Verlustrunden mit den negativen Karten der Zweite bin, dann kann ich mir ja eine aussuchen, dann gebe ich vielleicht freiwillig Punkte ab, also nicht freiwillig, sondern wähle eine Karte, die ich nicht erfüllen kann, um lieber Punkte abzugeben, statt mir irgendwelche zusammenhängenden Gruppen kaputt zu machen. Da steckt viel, viel mehr Hirnschmalz drin. Und dafür trägt das Spiel das nicht für mich. Also es ist irgendwie, fühlt sich das nicht ausgeglichen an, dass für das, was ich spiele, dass ich da so viel Hirnschmalz reinstecken muss. Und das finde ich bei High Society ausgeglichener, dass es einfach nur um einzelne Karten geht und am Ende ziehe ich halt die Punkte zusammen. Aber habe dieses ganze Spiel im Spiel nicht, mit dem Plättchen legen quasi.
Ja.
Das ist mir ein bisschen zu viel irgendwie für den Beat-Mechanismus.
Ja, kann ich absolut verstehen. Ich sehe es halt wirklich schon fast gegenteilig. Ich schätze genau das an dem Spiel sehr. Das ist kein Spiel für jede Gruppe. Definitiv nicht. Das ist, wie du sagst, es ist ein kantiges Spiel. Das ist nicht so wie Finger Pirates, dass man sagt, okay, everybody's darling vielleicht, ne? Also so super schnell erklärt, man ist sofort drin, sondern das ist ein Spiel, da muss man dann Lust drauf haben. Das Feedback von den Leuten, die es mit uns gespielt haben, ich weiß gar nicht, was die erste Gruppe gesagt hatte, das weiß ich gar nicht, das war so spät am Abend, wir waren alle auch ein bisschen durch. Die zweite Gruppe hatte gesagt, nachdem wir es gespielt haben, eigentlich mögen wir keine Beatspiele und ich habe gedacht, oh nein, jetzt haben wir ein Beatspiel gespielt. Aber für ein Beatspiel fanden sie es gut. Die kannten aber High Society auch nicht. Ich glaube, auch in der Konstellation wäre zum Beispiel High Society wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen. Aber das ist ein Beatspiel für Liebhaber in dem Genre, hätte ich jetzt gesagt. Wenn du, so wie ich, Beatspiele so richtig toll findest, Modern Art ist auch so ein Titel, das kannst du nicht mit jedem spielen. Das ist ein hochkomplexes Ding. Ich würde auch sagen, Modern Art ist nochmal schwieriger von der Ökonomie her. Aber In Order to Chance kann so bestrafend sein, wenn du zu viel geboten hast und du merkst, du kriegst jetzt am Ende alles wieder abgezogen. Das ist ein Spiel, was nicht jedem gefallen will. Und das finde ich aber so gut bei dem Spiel. Das ist ähnlich wie bei Nokoso Dice. Das wird auch nicht jedem Stichspielfreund, weil vielleicht nicht jedem gefallen, der Stichspiele nicht so viel spielt. Aber die Leute, die Stichspiele lieben, denen wird Nokoso Dice gefallen. Und so ähnlich finde ich das hier auch. Also wir haben einfach High Society, den Grundmechanismus mit vielen Kniffen und gerade diese Partnermechanik mit dem unser Nachbar gewinnt auch noch, das finde ich so cool und das ist auch ein schönes Spielgefühl, weil es mich auch fordert. Also ich habe das Gefühl, ich brauche noch lange, bis ich das Spiel richtig gut spiele, bis ich auch eine richtige Abschätzung habe. Es fordert mich. Und das mag ich. Das, was du sagst, wo du sagst, das fordert mich und ich habe da eigentlich nicht so viel Lust drauf, weil dann spiele ich lieber High Society, kann ich verstehen. Und bei mir ist es so, High Society ist für mich eher so ein Absacker und in Order to Chance, da möchte ich mich ein bisschen mehr reindenken. Ja. Und das mag ich bei dem Spiel sehr gerne. Und ich habe das Gefühl, je häufiger ich das spiele, desto besser werde ich auch.
Kann ich auf jeden Fall verstehen. Für mich ist es trotzdem kein Favorite und wird es, glaube ich, auch nicht werden. Das aber ich ja kann auch, deinen Punkt auf jeden Fall auch nachvollziehen.
Ich glaube, das ist ja auch gut, dass wir mal unterschiedlicher Meinung sind. Wir sollen ja nicht immer nur die gleiche Meinung haben. Das wäre ja auch schade.
Das sowieso nicht.
Aber das Schöne ist ja, dass ich das Spiel sowieso nicht zu zweit spielen kann. Von daher wird das sicherlich mit auf dem Spieletreff noch landen. Vielleicht beim nächsten Brettspielwochenende. Werdet ihr dann vielleicht nochmal ein Update hören. Ich werde es auf jeden Fall weiter auf den Tisch bringen, aber dich natürlich nicht dazu drängen, es nochmal mit mir zu spielen.
Das ist schön. Das ist jetzt auf Band festgehalten.
Auf Band? Das erinnert mich direkt an die Dito-Runde. Die
Stimmt.
Kommt aber erst später.
Oh nein, oder vielleicht gar nicht in dieser Folge.
Also wir werden es nicht besprechen, aber wir müssen die Anekdote zumindest kurz erzählen. Jetzt haben wir schon natürlich...
Ja, jetzt musst du sie eigentlich jetzt schon
erzählen. Nein, nein, nein.
Doch, du kannst nicht anfangen, das anzuteasern.
Nein, ich teaser gern mal an. Dann bleiben die Leute doch dran.
Ja, oder die schalten genervt ab und denken, nee, dann halt nicht.
Ja, wir haben ein kleines Update oder ein großes Update zu dem 18xx-Spiel 1899 Dayhan. Das ist ein Spiel, was von Geoniel designt wurde. Und Geoniel ist der Designer, der auch Jekyll vs. Hyde gemacht hat. Oder Jekyll vs. Hyde. Jekyll und Hyde vs. Scott and Yard oder das Gelbe Haus oder auch das wunderbare Orbita, bei uns ja auch sehr hoch im Kurs. Und der hat sich herangesetzt und hat ein 18xx-Spiel designt, was total skurril ist, weil würde man jetzt in seinem Designer-Katalog irgendwie nicht ganz verorten. Aber es ist ein Spiel, was ich auf der letzten Messe mitgenommen habe. Wir haben es ja auch schon mal in einer Brettspiel-Wochenendfolge besprochen. Und hier möchte ich auch gar nicht groß auf die Regeln eingehen zu diesem Genre. Denn es ist ein Update, da müsst ihr nochmal in eine andere Folge reinhören. Aber wir haben es jetzt nochmal gespielt und wir haben es mit einer Person gespielt zu dritt, die auch noch nie 18xx gespielt hat. Und da auch direkt wieder der Appell an euch, spielt mal in einer guten Runde ein 18xx-Spiel. Das ist so ein tightes, tolles, ökonomisches Spiel, wo man aber auch Eurogame Züge, beziehungsweise nicht, wie nennt man es, Gedankenströme hat vielleicht, wo man wirklich Hirnschmalz in seine Entscheidungen investiert, wo vieles passieren kann, aber nicht muss. Und das war wieder so ein Beispiel dafür, dass ich merke, das Genre ist jetzt mittlerweile bei uns im Blut. Ich denke mir so komplex ist es gar nicht. Und wenn ich dann anfange zu erklären, dauert es dann doch irgendwie eine Stunde.
Ja, die Erklärung ist wirklich lang gewesen, aber ich finde, du hast es gut erklärt.
Das ist schon mal gut, da war ich mir nicht sicher.
Ich glaube, der Mitspieler hat es auch gut verstanden.
Mhm.
Und es ist ja so oder so ein Spiel, man muss reinkommen. Und
muss auch einfach mal gespielt haben aus dem Bauch.
Man muss es einfach mal gespielt haben, man braucht ein paar Runden, bis man wirklich den Ablauf dann drin hat. Und wir sind ja dann keine fiesen Spieler, sondern auch unterstützend. Und ich finde, das ist gerade bei so einem komplexen Spiel, wo man es noch gar nicht peilt, wie man das spielen soll. Also man weiß, was kann man machen, aber man versteht nicht, warum man vielleicht Dinge tun sollte und warum nicht.
Ja, gerade am Anfang nicht. Ne?
Ist es wichtig, dass man da auch zumindest vielleicht gemeinsam überlegt. Und das haben wir auch, also auch grundsätzlich ist es ja so, dass wir häufig Spiele spielen und wenn jemand da gerade am Struggeln ist, dass man sich dann gegenseitig unterstützt. Und wenn du jetzt sagst, ich würde eigentlich gern das und das gerade hinkriegen, aber ich weiß nicht wie, dass ich dir dann auch zum Beispiel Tipps gebe und sage, hey, du könntest doch das und das machen oder du mir. Und ich finde, das ist eigentlich ganz schön, dass man auch gerade bei solchen komplexen Spielen, wenn jemand das zum ersten Mal spielt und da noch gar keine Erfahrung hat, dass man da auf jeden Fall sich unterstützt. Und das hat, denke ich, ganz gut funktioniert.
Ja, ich finde auch diese offene Kommunikation super wichtig, weil so wurden wir auch herangeführt an das Genre. Das ist ein Bereich, wo viele Sachen gute Züge sein können, ja, und wo auch man als erfahrener Spieler, der wir definitiv noch nicht sind, auch noch wieder was dazulernen könnte, ja, und auch sagt, okay, das war vielleicht jetzt nicht der beste Zug, weil man eben so viele Möglichkeiten hat. Und neuen Spielern und Spielerinnen zu erklären, okay, du kannst jetzt das machen, dann könntest du in die Richtung gehen oder machst das und machst dies, oder ne, einfach die verschiedenen Möglichkeiten überhaupt aufzählen, oder auch einfach noch eine Unterstützung zu sein, macht das gerade Sinn, das zu tun? Und dann überlegt man zusammen, weil wir wissen es ja selber nicht unbedingt, da muss man auch einfach ein bisschen ausprobieren. Das macht einfach sehr viel Spaß. So. Von daher, wir haben keinen einzigen Zug durchgerechnet. Ich glaube, das ist auch so eine große Hürde, die dieses Genre für viele mit sich bringt, dass sie sagen, ja, und dann sitzen plötzlich alle nur noch da und dann spielt man es gar nicht mehr richtig zu Ende, sondern lässt alles den Taschenrechner durchrechnen. Das war in der Partie zumindest nicht der Fall. Sonst haben wir das ab und zu auch mal, wobei sich das nie schlimm anfühlt.
Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich auch meistens in Ordnung.
Es ist dann nachher wirklich ein Durchlaufen lassen. Aber man muss natürlich ein bisschen mit Zahlen jonglieren. Wir haben da eine gute App. 18CC heißt sie, glaube ich. 18XXC. So. Und da kann man dann auch zum Beispiel die Routen, die man fährt mit den Eisenbahnen, kann man dann eingeben. Und kann dann gucken, wie viel Dividenden werden ausgeschüttet. Genau, wir haben ja verschiedene Firmen, verschiedene Bahnstrecken und versuchen die natürlich möglichst gewinnbringend zu wirtschaften. So. Und wir können sie ja auch zu jedem Zeitpunkt, wenn wir keinen Bock mehr haben und jemand anders hat, mindestens 20% der Anteile die Firma rüberdumpen. Und da lassen sich viele crazy Sachen mitmachen. Das ist nicht passiert in der Partie.
Ja, aber man muss,
aber es war trotzdem
man muss schon,
spannend.
Man muss schon ein bisschen rechnen. Man muss halt so ein bisschen planen und überschlagen und überlegen, was jetzt vielleicht sinnvoll ist, was vielleicht auf lange Sicht sinnvoll ist, was passieren könnte. Und es klingt total trocken, aber es macht Spaß.
Man ist
immer involviert.
Ja.
Und ich finde, man stellt interessante Überlegungen an während des Spiels. Aber da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen, dass es einfach ein interessantes Genre ist. Und ich finde, es hat auch an dem Wochenende wirklich nochmal viel Spaß gemacht und hat sich interessant entwickelt, auch wenn du an einer Stelle oder an mehreren Stellen wirklich sehr, sehr gemein zu mir warst.
Das muss man dazu sagen, es ist wirklich gemeine Interaktion auch teilweise.
Du kannst halt wirklich jemand anderem was richtig kaputt machen und du hast es mir kaputt gebaut quasi.
Deshalb ist auch keiner bei dir eingestiegen in die Firma.
Genau, du kannst den anderen Spielern es natürlich kaputt machen, indem du jemandem eine kaputte Firma quasi rüberdumpst. Das ist ja wie gesagt nicht passiert, aber man muss ein bisschen mit der Frustration klarkommen und manchmal klappt es aber auch, dass man sich dann so ein bisschen wieder rausschaufelt aus dem ganzen Scherbenhaufen. Ja, macht einfach Spaß und ich glaube, wir haben unseren Mitspieler auch begeistert.
Ja, wollt's auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren mit uns gerne.
Genau, und da freuen wir uns natürlich, dass wir da vielleicht jemanden gefunden haben, mit dem wir das auch nochmal so spielen können, außerhalb von einem Brettspielwochenende.
Ja. Aber jetzt nochmal zurück zu dem spezifischen Titel 1899 Dayan. Es gibt ja eine Menge an verschiedenen 18XX-Spielen. Wir haben bisher auch nur, ich glaube, ich habe 4 gespielt, du 3. Ich bin mal gar nicht sicher. Ja, doch, könnte, ich meine ja.
Ich glaube schon.
Könnte auch einer mehr sein, bin ich mir nicht sicher. Vielleicht habe ich auch einen noch. Nee, ich habe noch einen mehr gespielt. Ich habe ja noch 18 Korea gespielt. Ist aber auch egal, denn die Frage ist ja, mit was steigt man ein? So, und es gilt allgemein, hat natürlich jeder 18XX-Spieler seine eigene Vorstellung davon, was genau der richtige Einstieg ist, was das Beste ist. Und ich muss auch sagen, ich habe das bisher auch so ein bisschen so wahrgenommen, dass man auch sein Spiel so richtig verteidigt. Ja, so, und das ist aber wirklich jetzt, also das,
das ist das Beste.
Die Entscheidung, die dieses Spiel trifft. Und man muss dazu sagen, ich sag mal, wenn man ein 18XX-Spiel kennt, bei vielen 18XX-Spielen sind dann die Regeln vielleicht noch 5 bis 10 Minuten. Also man hat ein riesen Grundgerüst, was sehr gut funktioniert und dann geht halt vieles über die Map, über Sonderregeln, über Abwandlungen, wie wir es auch in Stichspielen beispielsweise kennen.
Mhm.
Dass darüber aber auch enorme Spieltiefe entsteht. Und hier ist es dann wirklich so, dass man auch häufig dann hört, ja, aber bei dem Spiel, also die Entscheidung, das kann ich ja gar nicht nachvollziehen und so und so und so. Ich bin da ehrlich, ich bin da noch ein bisschen distanziert zu, weil so viele Spiele habe ich nicht gespielt. Es gibt einen großen Grund, warum ich das Spiel gekauft habe und das liegt daran, dass es die koreanische Map hat. Ihr wisst ja, ich bin sehr koreanisch interessiert an der Geschichte, an der Kultur und so weiter. Nicht mal an der musikalischen Kultur, das sind ja sehr viele. Ich bin da eher bei K-Dramen und ich ziehe mir auch diverse Dokumentationen rein. Also das finde ich immer sehr spannend, warum auch immer. Aber tatsächlich habe ich jetzt gemerkt, wir hatten ja vor ein paar Monaten nochmal eine Lernpartie für jemanden, der zum allerersten Mal 18xx gespielt hat
mit Shikoku,
mit Shikoku, genau. Und ich finde tatsächlich, dass 1899 Daehan, und das ist nur meine Meinung, wichtig, nicht allgemeingültig, noch ein bisschen besser geeignet ist zum Einstieg. Warum ist das so? Weil es gibt in diesen Spielen gibt es private Firmen, die wir am Anfang ersteigern. So Ausnahmen bestätigen die Regel sowieso, ne? Aber es gibt häufig eine sogenannte Wasserfallauktion. Die muss man aber am Anfang erstmal nochmal erklären und ich muss auch zugeben, wenn man das erste Mal so ein Spiel spielt, so richtig durchblickt, wie ich das gut spiele, hatte ich damals nicht. Ich weiß nicht, ob es dir da anders ging. Aber für mich
nicht wirklich.
Aber für mich war das so, okay, wir machen das jetzt. Ich mache jetzt mal vollkommen nach Gefühl, aber so richtig weiß ich gar nicht, was ich tun soll. Und hier bei 1899 Daehan ist es so, dass wir aber nacheinander bieten auf die verschiedenen privaten Companies. Und dadurch sagt man einfach, das ist hier eine ganz normale Bietrunde. Wir gehen einfach reihum. Es wird immer um 5 gesteigert. Und wenn alle gepasst haben, kriegt es die andere Person, zahlt das Geld, wie auch immer. Dadurch ist das relativ easy erklärt. Und ich finde auch die privaten Firmen tatsächlich in diesem Spiel recht übersichtlich. Denn 4 von diesen Firmen bringen einfach Güter rein, die wir im Spiel auf die Map nachher legen können, um sie zu Häfen zu bringen. Und dadurch muss ich auch da wieder weniger erklären, weil die relativ selbsterklärend sind. Es gibt 2, 3, die sind ein bisschen komplizierter und da weiß man auch am Anfang nicht so ganz, was will man damit machen. Aber das ist ja auch vollkommen okay. Entweder man nimmt sich die dann und sagt sich, okay, ich lasse mich darauf vollkommen ein, oder man nimmt sich die mehr obvious sind. Und was ich auch gut finde für neue Mitspieler, ist tatsächlich, dass das Spiel eigentlich deutlich schneller endet als bei anderen, denn es endet ja häufig dann, wenn jemand bankrott ist oder wenn die Bank geleert wird oder durch verschiedene andere Trigger. Und hier,
ist es auch, wenn die Diesellok gekauft wird.
Genau.
Und das ist auch ein Endtrigger.
Und dann geht's halt super schnell zu Ende und das finde ich tatsächlich cool, weil man dadurch während des Spielens es, finde ich, ein bisschen besser noch abschätzen kann. Und weil ich das Gefühl habe, es ist ein bisschen gestreamliner fürs Ende. Das muss man mögen, aber das gefällt mir bei 1899.
Wobei ich halt ganz ehrlich sagen muss, also wenn du wirklich noch gar kein 18xx-Spiel gespielt hast, dann nehmen die sich nicht viel. Also ich finde, das Grundgerüst und diese Basis mit den Aktien, mit den Stockrounds, dass du das alles verstehst, dass du verstehst, dass du die dumpen kannst, dass du verstehst, wie sich der Market Value, wie sich der Stock Market, wie sich das alles entwickelt und welche Auswirkungen deine Entscheidungen haben, das ist alles so komplex, dass es, finde ich, eigentlich nichts mehr ausmacht. Ob du jetzt die Wasserfallauktion oder eine normale Auktion
das
hast
du jetzt.
Oder ob es bei einer Diesellok beendet ist oder nicht. Also ich finde, das sind so
das
Nuancen,
sind Mühentscheidungen, ja.
Die jetzt aber nicht ausmachen, dass das super viel einfacher wäre als andere. Es ist trotzdem ein komplexes Spiel. Ne?
Aber also nicht so komplex wie ein Lacerda, das möchte ich hier nochmal betonen.
Ja, aber die Illusion, finde ich, die sollte man jetzt auch nicht aufbauen, dass das jetzt irgendwie ein super, super leichtes 18xx
Nein,
ist.
Nein, das will ich
das
auch
nicht. Das widerspricht
sich
so ein bisschen, finde ich.
Absolut.
Und ich finde an sich, die Regeln sind bei allen 18xx, die Regeln an sich sind nicht schwer.
Nee.
Die Anleitungen sind auch erstaunlich kurz, aber du musst es halt irgendwie anfangen zu verstehen und zu verstehen, welche Auswirkungen deine Entscheidungen haben. Und das kommt erst, wenn du es wirklich spielst und dann vielleicht auch ein zweites oder drittes Mal gespielt hast.
Voll. Trotzdem, wir haben ja jetzt auch das 18 Korea bei uns im Regal stehen, ne, beispielsweise.
Ja.
Das hast du nicht mitgespielt. Das ist, würde ich sagen, eine deutliche Spur komplexer. Ne, wenn wir es jetzt mit Shikoku vergleichen, würde ich dir recht geben, mhm, ist das nicht so krass. Bei 18 Korea ist es tatsächlich ja so, dass der Koreakrieg eine Rolle spielt und ab der Hälfte des Spiels Nordkorea nicht mehr befahrbar ist und alle Sachen, die oben sind und noch nicht mit Südkorea verbunden werden, alles weg ist und komplett, ja, die sind komplett raus. Und dadurch hast du komplett andere Möglichkeiten im Spiel. Und da würde ich schon sagen, ist 1899 Dayhan deutlich, deutlich simpler, mhm, zu verstehen und zu spielen. Ich glaube, dafür haben wir zu wenig von diesen Spielen gespielt. Einen Railways of the Lost Atlas zum Beispiel würde ich auch sagen, das kann man auch auf jeden Fall gut als Anfänger spielen. Das kommt aber darauf an, worauf hat man Bock, wenn man mehr Interaktion, ein bisschen mehr Gemeinheit, wie auch immer. Ich finde, wie gesagt, 1899 Dayhan gut, auch weil es noch ein paar interessante Kniffe bringt, auch mit diesen Gütern, mit diesen die wir Gütern transportieren, mhm, die aber auch modular aufgebaut sind. Auch das ist ja nicht immer so gegeben in dem Genre. Die Frage ist ja, muss man sich das jetzt kaufen, wenn jemand anders jetzt ein anderes 18xx-Spiel hat? Würde ich sagen, nein,
also,
spielt doch erstmal das mit.
Ich wollte gerade sagen, im Allgemeinen braucht man wahrscheinlich, also du brauchst ja nicht viele 18xx-Spiele.
Boah, ich schon.
Du brauchst eins, wenn du ein ganz anderes hast, vielleicht noch ein zweites.
Ja, wir haben noch ein drittes, was dann wieder komplett anders ist.
Genau, aber ich finde, das müssen dann schon welche sein, die
sehr unterschiedlich
entscheidende
sind.
Unterschiede haben.
Genau.
Und die meisten haben ja wirklich da Nuancen, die
also
unterschiedlich sind.
Also ich brauche Shikoku nicht zu Hause. Erstmal, weil ich genug Leute kenne, die es haben, aber auch, weil es sehr, ich will nicht sagen sehr ähnlich ist, aber vom Spielgefühl geht es in eine ähnliche Richtung. Aber wenn ihr jetzt noch kein 18xx zu Hause hättet, dann sind sowas wie Railways of the Lost Atlas oder 1899 Dayhan wären da gute Möglichkeiten, in das Genre einzusteigen. Das ist das, was ich meine.
Aber
und wenn ihr sagt, nee, Shikoku finde ich aber deutlich interessanter, dann nimmt das ruhig. Ich finde 1899 Dayhan noch ein bisschen besser.
Ich würde aber trotzdem empfehlen, es zu probieren und erstmal auch auf jeden Fall mit jemandem zu spielen, der es schon mal gespielt hat. Weil ich glaube, sich von null an diese Regeln zu erarbeiten und dann quasi nur in der Anfängerrunde zu spielen und keiner hat es schon mal gespielt, das ist, glaube ich, mühselig.
Ja, und
das
muss,
glaube ich, auch nicht unbedingt so erfolgreich dann oder ein gutes Gefühl. Also ich glaube, es ist schon wesentlich besser, wenn du jemanden hast, der schon Erfahrung hat damit.
Ja, das Problem ist ja auch, dass du dann die Schwierigkeit hast, dass die Verwaltungsarbeit, die ja nicht viel ist, aber die entscheidend ist. Und wenn das jemand vergisst, dass das Spiel natürlich ein bisschen zerstören kann. Man braucht dafür jetzt nicht 10 Partien, ne? Also wir haben jetzt die Verwaltungsarbeit, ich glaube, du hast bisher 4 Partien oder so gespielt.
Ja.
Ja, das funktioniert ganz gut und es ist auch nicht so komplex, wie ihr denkt. Also wir haben zig Eurogames, wo ich länger die Regeln erklären muss, definitiv. Aber es ist halt so, dass man da auch Gehirnschmalz investieren muss beim Spielen. Das finde ich so toll. Ja, wagt euch da gerne mal ein bisschen ran. Ich würde auch sagen, wenn da jemand am Tisch sitzt, der es schon mal gespielt hat, ist das vor allen Dingen toll, weil die Person meist auch dafür brennt. Ja, die 18xx-Community, die stehen auch hinter diesen Spielen und das ist, ne, also die Leute, die sind begeistert, die wollen neue Leute anstecken. So bin ich jetzt ja auch schon. Ich möchte das Leuten zeigen, weil es so cool ist. Und ja, die Grafik schreckt vielleicht erstmal ab, aber es ist ein cooles Genre. Und wenn du da jemanden hast, der mit Begeisterung dir die Regeln erklärt, der dich mit Begeisterung an die Hand nimmt und sagt, du könntest das und das machen und nicht nur still am Tisch sitzt, dann kannst du damit eine sehr gute Zeit haben, selbst wenn es dir nachher vielleicht nicht gefällt. Von daher, nochmal an der Stelle ein klein bisschen Werbung für das Genre. 1899 Dayhan hat sich bei mir tatsächlich wirklich jetzt etabliert. Also ich fand die Partie auch richtig cool.
Ja,
und die
ich
Entscheidung,
auch.
Die das Spiel macht.
Die war sehr cool. Auch wenn du, nur um es nochmal zu wiederholen, sehr gemein zu mir warst.
Ja, das war schön.
Nee.
Deshalb habe ich auch nicht in deine Firma investiert.
Das war sehr gemein.
Ja, kommen wir zu einem kleinen Spiel, was wir tatsächlich, was ist denn jetzt auf dem Balkon los? Hier sind ganz viele Krähen, glaube ich.
Ja.
Ja, kommen wir nicht zu dem nächsten Spiel, weil das nächste Spiel müssen wir überspringen, denn 10-12 Hard ist wieder das, ja, man könnte es schon sagen, wieder ein Spiel von Yusuke Matsumoto, ne, Nokuso Dice und In Order to Chance hatten wir schon besprochen hier. Muss aber sagen, wir haben nur eine Partie geschafft an dem Wochenende. Es ist ein komplett crazy Stichspiel, weil man spielt es nur zu viert, aber nur drei Personen spielen und eine Person
muss
sagt
alles
an,
Mögliche ansagen.
Sagt an, wer kriegt wie viele Siebenen.
Wer
kennt auch alle
Stiche?
Handkarten.
Ja, das ist ganz wild.
Sagt aber nur für Spieler A und B an. Und wenn Spieler A und B es schaffen, kriegt dieser Spieler Punkte und Spieler A und B auch. Aber es gibt noch Spieler C. Und Spieler C möchte, dass die Vorhersagen nicht aufgeben und kriegt nachher die Punkte, die eine bestimmte Anzahl an Punkten minus die, die Spieler, die der Dealer gegeben hat, der alles angesagt hat. Komplett crazy. Hat so dermaßen Bock gemacht. Ich freue mich da schon sehr auf die nächsten Runde. Das ist ein Spiel, wo ich komplett reingehauen habe.
Ja, du warst so selbstsicher.
Gut.
Das war richtig lustig, weil du warst so selbstsicher. Du hast gesagt, ja, ich mach das jetzt mal ganz schlau und sag euch das hier und zeig euch die Vorhersage und wir alle so, was machst du denn da? Mach doch was Richtiges. Was
ich wollte
Sinnvolles.
Es auch mal ungewöhnlich testen.
Ja,
ich hätte es vielleicht mal normal spielen sollen.
Dabei.
Ja, es war eine sehr, sehr coole Spielerfahrung, aber wie gesagt, ob das Spiel, also da muss ich auch einfach häufiger noch den Dealer spielen, ob ich das gut vorhersagen kann. Das ist ein Spiel, das muss man mit Leuten wieder spielen, die Stichspiele mögen.
Ja,
weil
sonst aber und auch die Stichspiele schon kennen, weil das kannst du nicht mit einem Anfänger spielen.
Aber war wieder so ein Ding, wo ich sage, dieser Typ ist einfach, der hat Ideen, da denke ich mir, Mensch, meine Güte.
Ja, jetzt musst du eigentlich...
Jetzt kommt noch die Geschichte.
Die Anekdote erzählen,
ja, das haben wir uns doch jetzt aufgehoben fürs Ende.
Ja, ich wollte gerade sagen, du kannst ja jetzt nicht hier ohne die Anekdote aufhören.
Ja, ja, genau. Und es geht um Dito. Wir besprechen das Spiel hier nicht. Das ist schon mal ein kleiner Disclaimer, denn wir haben es nur einmal mitgespielt, netterweise.
Erster Eindruck war aber Bombe.
Ja, war richtig gut. Vielen Dank an Maren Hoffmann für die tolle Regelerklärung auch. Es ist leider im Moment ja ausverkauft. Wir warten alle auf den Reprint und es ist ja fürs Spiel des Jahres nominiert. Und ganz ehrlich, nach der ersten Partie muss ich sagen, ich hatte selten bei so einem Partyspiel so eine coole Erstpartie auch, wo wir so viel gelacht haben. Ein großes Manko hat's, es ist nur bis zu 7 Spieler. Das ist ein bisschen schade. Wir haben ja eine Familiengruppe zu 8. Das heißt, wir werden dann noch schauen müssen, dass wir noch ein extra Board uns dann irgendwann besorgen. Aber das wird dann erst konkret, wenn wir es dann irgendwann auch kaufen können. Ja, aber worum geht es so im Groben und Ganzen, damit die Anekdote auch funktioniert? Wir müssen Assoziationen in so ein Bingo-Feld eintragen und wir kriegen so lustige Fragen. Und zum Beispiel was häufige Straßennamen hatten wir, aber da sind auch so Sachen drin wie, was nimmst du mit beim Campingausflug? Und es war sehr lustig, weil, Simone, was passiert?
Ja, es ist passiert, dass wir natürlich Sachen aufgezählt haben wie Zelt, Luftmatratze, ne? Alle so,
Gaskocher.
Ja, hab ich auch, mega. Und dann hat eine Mitspielerin die Taschenlampe erwähnt und aufgezählt, die ja eigentlich total sinnvoll ist, hat aber kein anderer aufgeschrieben, ne? Also wir würden alle zelten gehen ohne die Taschenlampe. Nur die Mitspielerin hat die Taschenlampe aufgeschrieben und war natürlich entsetzt und sagte, ja, wie könnt ihr denn keine Taschenlampe aufschreiben fürs Zelten? Ich so, ja, brauchen wir doch nicht. Haben wir doch am Handy. Und in dem Augenblick ist plötzlich die Sicherung rausgesprochen und alles war stockdunkel.
Der Raum hat keine Fenster und wir waren im Stockdustern und wir waren alle erstmal so verdutzt. Ist das jetzt wirklich passiert beim Begriff Taschenlampe? Ich habe dann die Taschenlampe angemacht, alle anderen Tische haben geguckt, haben ihre Taschenlampen angemacht. Es war so ein, also als wäre es geplant gewesen, dass genau dann die Sicherung rausspringt. Das hat wirklich, also wir waren da alle sehr perplex, weil es so gut vom Timing gepasst hat.
Ja.
Solche Momente, die schreibt das Brettspielleben. Ich glaube, es wird wahrscheinlich unter die coolsten Momente, die jemand bei Dito ever hatte, eingehen, hoffe ich. Wenn ihr ähnliche coole Momente hattet, dann schickt uns die gerne mal.
Ja.
Aber das fand ich schon extrem cool und ja, irgendwie gefühlt hatte man nachher auch so ein richtig schönes Gruppengefühl dadurch.
Auf
und
jeden
jedem,
Fall.
Dem wir nachher erzählt haben, was uns bei diesem Stromausfall passiert ist, haben wir gesagt, das kann doch nicht sein. Das war richtig cool.
Ja, Dito müssen wir auf jeden Fall noch weiter probieren. Wir haben ja jetzt überlegt, wir werden es uns holen, wenn wir es bekommen und dann einfach versuchen, so ein Board zu kopieren und zu laminieren, damit wir es zu 8 spielen können. Ich habe gerade kurz mal bei Boardgame Geek geguckt und gespinkst und da sind echt viele Leute, die das so ein bisschen machen.
Mhm.
Also es hat wohl jemand auch zu 12 probiert.
Okay.
Und dann, ich glaube, und einer hat es zu 8 probiert und dann aber ein paar Hausregeln eingeführt, dass dann zum Beispiel das Spiel erst beendet ist, wenn 3 Leute ihr ganzes Board gefüllt haben, wobei dann irgendwer kritisch war und gemeint hat, also zu 12 haben wir gar keine Hausregeln eingeführt und es hat gut funktioniert. Also ich glaube, da muss man ein bisschen gucken.
Mhm.
Es ist dann wohl ein bisschen schwieriger, Sterne zu bekommen, aber ist ja auch nicht so schlimm. Ich glaube, der Spielspaß ist der gleiche.
Wir werden das auf jeden Fall ausprobieren. Ihr werdet davon noch hören.
Genau.
Ich kann auf jeden Fall verstehen, dass man sagt, das ist so ein gutes Assoziationsspiel, das wollen wir mal auf die Liste nehmen. Ob es im Langzeittest dann hält, das werdet ihr dann bei uns später hören. Wird noch ein bisschen dauern.
Genau, aber der erste Eindruck, wie gesagt, hat begeistert. Und,
ja, war echt cool.
War eine super, super Runde.
Ja. Dann würde ich sagen, sind wir noch lange nicht durch mit dem Wochenende. Uns fehlen immer noch Spiele, aber das macht ja nichts. Wir machen einfach tatsächlich beim nächsten Mal dann weiter.
Aber so viele fehlen uns ja nicht.
Ja, doch.
3, 4.
3, 4, ja. Das stimmt. Vielleicht nehmen wir beim nächsten Mal dann noch ein anderes Spiel mit rein.
Und wo auch nur Updates sind teilweise.
Ja, das stimmt. Dann werdet ihr nächstes Mal noch den Rest ein bisschen hören. Da gibt's ein Spiel, ne, Masquerade Trick Party. Das haben wir wirklich rauf und runter gesuchtet über mehrere, ich weiß gar nicht, ob es über Stunden waren, aber es war auf extrem cool. Und ihr werdet noch ein paar Updates hören. Und dann geht's aber auch mit den nächsten Tokyo Game Market Neuheiten noch weiter. The Honey Bear Family. Wir haben es versprochen, immer noch nicht thematisiert. Aber ich glaube, da wartet auch keiner drauf, weil niemand kennt dieses Spiel.
Das kennt keiner. Ja.
Ich schreibe es mir aber mal auf, dass wir es dann nochmal erwähnen und würde sagen, dann hören wir uns beim nächsten Mal und bis dahin,
macht's gut.
Ciao.